Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Heute mit dem neuesten Werk von Banksy, bei dem wir wirklich mal die Frage stellen müssen, ist das noch Kunst oder ist das nur noch politischer Aktivismus? Dann wollen wir wissen, warum die Macher der Manifesta dieser Kunstbiennale ihre Ausstellung einfach nicht absagen wollen. Und wir gehen ins Berliner Gorki-Theater, wo heute die Saison begann mit einem Drittel der Zuschauer. Die Musik kommt heute Nacht von Gregory Porter. Er legt ein neues Album vor, All Rise, und er meint damit, fliegen ja, aber bitte gemeinsam.
I'm trying to lift people and lift all people with the music. So when I say we all rise, it's like, you know, I feel we're all flying together, all taking off at the same time.
28 Knoten schnell, also für ein Boot sehr schnell, 30 Meter lang. Das ist ein Boot von Seenotrettern, das seit dieser Woche auf dem Mittelmeer unterwegs ist und nach Angaben der Besatzung jedenfalls 90 Menschen gerettet hat. Es ist aber ein ganz besonderes Boot. Finanziert hat es nämlich der öffentlichkeitsscheue britische Künstler Banksy. Und nicht nur das, er hat es auch selbst gestaltet. Elke Buhr ist Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Da Banksy ja ein Künstler ist oder sich zumindest so versteht, müssen wir erstmal über die Qualität des Motivs reden. Also ich würde sagen, so ein typisches Banksy-Motiv, eine einzelne Person mit einem vielsagenden Gegenstand, in diesem Fall ein Mädchen, das nach einem Rettungsring in Herzform greift. Aufgemalt auf Backbord. Dazu kommen dann pinke Farbstrukturen, die sich über den vorderen Rumpf des Schiffes ziehen. Welche Qualität hat das?
Naja, selten hat man Seenotrettung so gut gelaunt gesehen, würde ich sagen. Also wenn man jetzt mal streng ist, sagt man, das ist ein bisschen kitschig. Aber natürlich hat Banksy sich da auch auf einen seiner größten Hits bezogen, nämlich auf das Girl with Balloon. Das ist ein altes Werk von ihm, wo ein Mädchen nach einem Ballon greift. Und deswegen kann man sagen, er bleibt bei seiner Motivik. Aber es geht Banksy, glaube ich, auch nicht darum, jetzt da so besonders subtil zu sein, sondern er wollte, glaube ich, vielleicht auch wirklich, dass es einfach ein bisschen schön aussieht und vielleicht auch ein bisschen tröstlich aussieht.
Girl with Balloon, das Werk, das dann ja auch geschreddert wurde vor der Kunstmarktöffentlichkeit. Wir erinnern uns, ne? Nach welchen Bewertungskriterien kann man denn überhaupt vorgehen bei dieser Kunst auf diesem Seenotrettungsschiff?
Ich glaube, das ist in dem Fall überhaupt nicht so wichtig, was da jetzt drauf ist auf diesem Boot. Und man darf das auch nicht verwechseln, das ganze Boot ist ja jetzt kein Kunstwerk, sondern es ging Banksy, glaube ich, wirklich einfach nur darum, dieser Seenotrettung zu helfen. Also die Geschichte dahinter ist ja, dass zwei Bilder von ihm auktioniert wurden für sehr viel Geld, die sich thematisch mit der Flüchtlingsproblematik befasst haben. Und er dann gesagt hat, hey, ich kann jetzt dieses Geld aber nicht in meine Tasche stecken. Aus moralischen Gründen geht das überhaupt nicht. Ich brauche irgendeine sinnvolle Sache, was ich damit machen kann. Und dann hat er die Leute von dieser Seenotrettung kontaktiert und hat denen gesagt, hey, darf ich euch ein Boot kaufen? Und das durfte er. Und jetzt gibt es dieses Boot. Und das ist halt wieder eigentlich typisch wie bei Banksy, einfach auch ein Vehikel, nochmal öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.
Aber das könnte man ja auch mit einem anderen Hintergrund machen. Da muss man ja nicht Künstler sein. Man kann ja auch sonst wohlhabend sein, mit anderen Dingen sein Geld verdient haben und dann ein Boot kaufen und Seenotrettern helfen. Er ist ja Künstler, er ist Teil des Kunstmarktes und wird auch so wahrgenommen, oder?
Ja, natürlich ist er Künstler, aber er macht natürlich auch ganz viele andere Sachen. Also er hat ja zum Beispiel auch ein Hotel in der Westbank gegründet und das ist, finde ich, fast noch mehr Kunstwerk als jetzt dieses Boot. Also dieses Hotel hängt auch so ein bisschen dazwischen. Der Sinn ist eigentlich, dass da der Tourismus angekurbelt wird in der Westbank, die ja bekanntermaßen komplett abgehängt ist von allen möglichen ökonomischen Strömen und dass er denen einfach helfen wollte und deswegen da dieses Hotel aufgemacht hat, was dann sehr schön gestaltet wurde. Also das heißt, Banksy macht Kunst, aber Banksy ist einfach auch ein politisch engagierter Mensch und in diesem Kontext macht er einfach wahnsinnig viele Aktivitäten und Projekte.
Aber diese Kunst illustriert sein politisches Engagement. Kann man das so sagen?
Ich glaube, dass die beiden Sachen einfach nebeneinander herlaufen. Also genauso wie bei Wolfgang Tillmanns zum Beispiel, der ja auch sagt, ich mache Kunst und ich mache nebenbei aber auch noch Plakate, die sich mit politischen Dingen beschäftigen. Ein Künstler ist ja auch ein ganzer Mensch. Also ein Künstler engagiert sich ja auch für andere Sachen als jetzt für seine Kunst. Und das heißt, bei Banksy geht das Hand in Hand, weil der Inhalt seiner Kunst ja auch oft sehr politisch ist. Aber ich finde, man kann das ganz gut auseinanderhalten. Hier gibt er Geld für eine gute Sache und hier geht es um den Inhalt oder die Form der Kunst.
Aber diese Kunstwerke, die er dann schafft, die Banksy schafft, um sich auch politisch zu engagieren, können doch eigentlich nur in diesem Kontext wahrgenommen werden oder kann man sie auch lösen, also kann man sie autonom betrachten?
Naja, jedes Kunstwerk hat eine Form, einen Inhalt, einen Kontext, etwas, was es sagen will und etwas, wie es gesagt werden soll. Und natürlich ist es auch bei Banksy so. Das heißt, viele seiner Werke haben politische Inhalte, sind, ich finde, dann auch immer dann besonders gut, wenn sie aktuelle Kommentare sind zu Sachen, die jetzt gerade passieren. Also ich glaube, das ist Banksys große Qualität, weil er ja auch sehr ironisch ist und auch aus diesem Street-Art-Kontext kommt und wirklich sehr schnell politisch kommentieren kann. Also das ist seine große Qualität. Und in dem Moment, in dem er das malt oder irgendwo in Sprayed, irgendwie sind das natürlich Kunstwerke.
Und die ästhetische Qualität, nach welchen Kriterien kann man die dann bewerten? Also ich meine, vielleicht ist das ein falscher Ansatz von mir, aber Kunst muss doch auch erst einmal ästhetisch relativ autonom betrachtet und auch bewertet werden können, oder?
Natürlich kann man Kunst immer autonom betrachten, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass es sich hier um Street Art handelt. Also das ist also eine Kunst, das ist jetzt kein abstraktes Gemälde von Rothko, das gerne in einem Museum hängen möchte und am liebsten vor der weißen Wand und keinen Kontext haben, sondern Street Art ist immer eingebunden in einen Kontext, in einen sozialen Kontext, in einen gesellschaftlichen Kontext und auch in einen politischen Kontext. Insofern, glaube ich, gelten da sowieso etwas andere Bewertungskriterien. Also es gibt ja auch viele Leute, ich gehöre auch dazu, die sagen, das gehört eigentlich auch gar nicht ins Museum. Und wenn man es wirklich nur als autonome Kunst betrachten möchte, dann hat man vielleicht dabei gar nicht so eine große Freude, wie wenn man das auf der Straße sieht und als einfach mal so einen aktuellen Kommentar zu irgendetwas.
Also politischer Aktionismus und Kunst schließen sich nicht aus.
Es gibt ja ganz viele Kunst mittlerweile, die wirklich politischer Aktionismus ist, also wo das in eins fällt. Da fällt mir zum Beispiel Forensic Architecture ein. Das ist eine Gruppe um einen Architekten, die machen komplizierte Recherchen und machen daraus Installationen und die greifen wirklich politisch ein. Also das ist zum Beispiel was, da hat man am Ende fast gar kein Werk mehr. Also da kommt gar kein Bild raus oder so, sondern da geht es einfach um diese Aktivität, um diese Recherche, um dieses politische Eingreifen. Und das ist aber trotzdem im Kunstsystem, wird im Museum gezeigt und man kann es auch als Kunst bezeichnen. Kein Problem.
Die haben Recherchen betrieben, zum Beispiel auch zu Flüchtlingsbewegungen im Mittelmeer oder auch zu rechtsextremer Gewalt. Mir fallen da auch noch andere Namen ein. Das Pen Collective zum Beispiel oder das Zentrum für politische Schönheit, mit dem wir uns ja im letzten Jahr ganz stark beschäftigt haben. Aber auch so Künstlernamen wie Ai Weiwei. Also wo sehen Sie da Abgrenzungen zwischen Kunst und politischem Aktivismus? Oder ist einfach, kann politischer Aktivismus einfach auch Kunst sein und beides hin und her?
Es ist nicht im Werk niedergelegt, ob etwas als Kunst gesehen wird oder nicht, sondern es kommt einfach darauf an, wird das im Kunstsystem als Kunst wahrgenommen oder nicht? Also das ist praktisch eine nicht-essentialistische Definition von Kunst, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen kompliziert ausdrücken darf. Also das heißt, es ist, solange es im Museum gezeigt wird und solange die Leute aus dem Kunstbetrieb das als Kunst wahrnehmen, ist es auch Kunst. Da muss man sich dann gar nicht mehr so den Kopf zerbrechen, wie es eigentlich gemeint ist oder was es eigentlich wirklich an sich ist.
Und wird diese Frage immer drängender, wird es immer stärker, die Politisierung der Kunst?
Die Politisierung der Kunst wird definitiv stärker. Also es gibt immer mehr Kunst, die wirklich kaum noch zu unterscheiden ist von Aktivismus. Es gibt auch viel Kunst, die sieht aus wie Sozialarbeit. Es gibt Kunst, die sieht aus wie Care-Arbeit. Also das geht immer weiter. Aber auf der anderen Seite lernt, glaube ich, auch das Publikum, dass das möglich ist. Und auch die Institutionen lernen das. Und irgendwann wird man die Frage auch gar nicht mehr stellen. Also es ist eine Frage, die eigentlich relativ stereotyp wiederholt wird. Ist das jetzt noch Kunst oder ist das keine Kunst? Und ich glaube, irgendwann ist das einfach nicht mehr interessant, sondern dann schaut man wieder darauf, was ist eigentlich der Inhalt und interessiert uns das jetzt gerade oder nicht.
Würden Sie es denn begrüßen, als jemand, der sich auf dem Kunstmarkt sehr gut auskennt, dass Kunst tatsächlich etwas politisch bewegen, etwas verändern kann?
Es ist immer toll, wenn man das Gefühl hat, dass Kunst wirklich was verändern kann, weil das Museum oder beziehungsweise der Kunstbetrieb ist ja auch so eine Art Experimentierraum, ist so ein Schutzraum, wo auch viele Sachen erstmal ausprobiert werden können, die ich persönlich sehr interessant und gut finde und wo auch so ein bisschen was ausgeglichen wird, wo man sagt, okay, also vielleicht in den öffentlichen Institutionen oder in den so wirklichen politischen System finden manche Sachen gerade nicht statt, die fehlen aber und die sind dann in der Kunst. Insofern finde ich das toll, wenn die Kunst sich da ausprobieren kann.
Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol Kunstmagazins, nachdem also der britische Street-Art-Künstler Banksy nicht nur ein Boot für Seenotretter finanziert hat, sondern es auch gestaltet hat mit seinem neuesten Werk. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Und wir bleiben bei der Kunst und gehen nach Marseille. Leider nur per Internetleitung, weil hinfahren ist gerade schwierig. Dort hat heute die Kunstbiennale Manifesta eröffnet, die immer an einem anderen Ort in Europa stattfindet, letztens in Palermo vor 2 Jahren, von wo wir auch schon ausführlich berichtet haben mit einer eigenen Sendung. Diesmal haben wir einen der Kuratoren also per Internetleitung erreicht. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen, Stefan Kalmer. Und ich habe ihn zunächst nach dem lokalen Engagement der Manifesta gefragt. Das hat sie ja auch schon in Palermo bewiesen, wo lokale Initiativen mit Randgruppen unterstützt worden sind oder leere Paläste bespielt wurden. Wie lokal ist diese Manifesta in Marseille verankert, habe ich ihn gefragt.
Die Tatsache zum Beispiel ist ja einfach die zurzeit, dass keiner reisen kann. Also dass selbst nationaler innerhalb Frankreichs oder internationaler Kunsttourismus sozusagen gar nicht möglich ist. Und daher zum Beispiel heute die Eröffnung wirklich erstmal nur von lokalen Besuchern wahrgenommen werden konnte. Und es ist natürlich auch eine Biennale, die den Anspruch hat, durch die lokalen Probleme zu den globalen Problemen zu sprechen.
Also eigentlich passt ja dieses Lokale, dieses Verwurzelte, dieses Regionale sehr stark zu Manifesta. Ne? Das ist doch eine Kunstbiennale, das hat man ja auch schon in Palermo vor 2 Jahren erlebt, wo sie das letzte Mal war, die ja immer stark auch in das Stadtgefüge eingreift, lokale Akteure vor Ort auch anspricht, auch die Grenzen der Kunst überwindet. Wie zeigt sich das diesmal in Marseille?
Wir sind ja ein bisschen selbstkritischer innerhalb der Institution Manifesta rangegangen und haben uns immer gefragt, wird denn hier nicht vielleicht auch manchmal doch in der Vergangenheit das Lokale zum Spektakel gemacht und damit lokale Probleme eigentlich immer auch nur lokalisiert und nicht unbedingt das, was wir Trait-Union, also im Französischen oder auf Deutsch den Bindestrich nennen, Verbindungen zwischen sehr spezifisch lokalen Problemen zu globalen hergestellt. Und damit wird immer nur das Lokale in Isolation zum Globalen gesehen. Und unser Anspruch für die 13. Manifesta in Marseille ist eben, durch das Lokale auch das Globale zu sehen und zu vermeiden, dass man sowas wie lokales Spektakel aus einer Biennale macht, sondern mit Integrität und Sensibilität an die verschiedenen Kontexte herangeht. Deswegen hat sich das künstlerische Team zum Beispiel auch entschlossen, nicht mit leerstehenden Gebäuden zu arbeiten, sondern direkt praktisch in die Zentren von existierenden kultureller Infrastruktur zu gehen. Und Marseille ist sehr reich an Museen zum Beispiel. Und wir arbeiten innerhalb dieser Szenarien oder Plots, wie wir sie nennen, mit 6 verschiedenen Museen in Marseille, was eigentlich für die Manifesta ein Novum ist, weil Manifesta oft neue Orte gesucht hat als vielmehr existierende Orte.
Welche Themen greifen Sie da auf? Haben Sie vielleicht 1-2 Beispiele für uns, die Manifesta jetzt tatsächlich stark aufgreift in Marseille?
Ein Thema, was heute eröffnet wurde, ist das Heim oder das Zuhause. Und wenn wir uns die Welt Prä-Pandemie und während der Pandemie angucken, ist natürlich das Zuhause einerseits die Isolation, die wir alle erfahren haben. Es gibt dann aber auch viele, viele, die überhaupt kein Zuhause haben oder die durch die Pandemie im Risikobereich des Zuhauses oder ein Zuhause zu haben gebracht wurden. Und Zuhause oder ein Heim, ein Wohnort, ist natürlich auch die Voraussetzung, um bestimmte soziale Beziehungen zu üben oder zu lernen. Und die Prekarität, die wir global erfahren, was den prekären Wohnungsmarkt, den wir alle derzeit erfahren, und Wohnung natürlich auch als Voraussetzung, eben soziale Beziehungen zu üben. Und natürlich durch diese Prekarität, die durch Ökonomie und durch den Virus, der die harschen Strukturen einer Ökonomie, die letztendlich unsustainable ist, aufzeigt, und natürlich viele Leute an den Rand der Existenz eines Zuhauses gebracht hat und wir ausgerechnet in einer Wohnung oder beziehungsweise einem Haus, einer bourgeoisen Villa, die erste Etappe der 6 Etappen der Manifesta 13 installieren beziehungsweise präsentieren, fragt natürlich auch danach, welches Haus wird hier präsentiert. Das ist eine Sammlung, hauptsächlich späte 18. Jahrhundert Kunst, die der Stadt gestiftet wurde. Und die Frage für uns war immer so, inwiefern, welche Geschichten eines Stadtbilds werden hier nicht repräsentiert? Welche Stimmen kommen hier nicht vor? Und daher die Frage auch für uns immer, wenn wir mit Institutionen oder kulturellen Institutionen, aber auch kulturelle Institutionen als Metapher verstanden arbeiten, die Frage ist, wie können wir daran arbeiten, kollektiv diese Institution wirklich repräsentativ für eine Stadt wie Marseille zu machen.
Weil Sie sagen, zu Hause und so etwas wie Heimat vielleicht sogar oder so, eine Wohnung, ein Haus, wo man sich behütet fühlen könnte, ist etwas Privilegiertes, sicherlich auch im internationalen Kontext. Gleichzeitig war und ist Marseille immer auch ein Ort des Exils, der Flucht. Wir kennen das auch aus den frühen 40er Jahren, wo viele Exilanten versucht haben, in Marseille dann über den Hafen dort nach Amerika zu kommen. Ein Ort der Auswanderung, jetzt auch wieder in den letzten Jahren auch ein Ort für Geflüchtete. Kommt das denn vor bei der Manifesta?
Es gibt einen ganz zentralen Ort, das heißt das Refuge. Also weil eben, wie Sie gerade sagten, in den frühen 40er Jahren gab es hier eine Villa, die hieß Villa Herbel. Die wurde geleitet oder beziehungsweise gehörte einem amerikanischen Journalisten und der hat viele Resistenzkämpfer, Intellektuelle, jüdische Intellektuelle, gefälschte oder auch richtige Papiere besorgt, die dann über Marseille in die Amerikas emigriert sind. Und es war eine relativ illustre Truppe von Walter Benjamin, der dann aber nicht bleiben wollte in der Villa Herbel, sondern dann weiter ins Baskenland wanderte. Aber Marcel Duchamp, Max Ernst, Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss, die alle zusammen in dieser Villa teilweise gelebt haben, um auf ihre Pässe und dadurch die Ausreise zu warten. Und es wird thematisiert in dem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, in einer Folgeetappe der verschiedenen Plots am 11. September.
Und wie wird sich diese Manifesta denn in den nächsten Wochen überhaupt entfalten können, auch angesichts der Corona-Situation? Sie haben es ja schon erwähnt und ich habe es auch schon kurz gesagt, dass es eben alles schrittweise, etappenweise öffnen wird. Sind Sie zuversichtlich, dass das alles auch so funktionieren kann angesichts einer volatilen Pandemiesituation?
Ist es ja dann immer doch erstaunlich, wie viel es dann doch möglich ist, ohne dass man physisch vor Ort sein muss. Natürlich gibt es auch ganz konkrete Fälle, wo wir mit Künstlern gearbeitet haben, wo es einfach unmöglich wäre, die während der Pandemie zu fragen, zu reisen, weil sie zum Beispiel zu alt sind und es ein zu hohes Gesundheitsrisiko wäre. Und man dann natürlich entweder neue Arbeiten konzipiert mit den neuen Konditionen. Und verschiedene Künstler wie zum Beispiel Marc-Camille Chamowitz, aber auch Ken Okuhishi ganz direkt darauf reagiert haben mit ihren Arbeiten.
Und wie? Wie zeigt sich das?
Als Gruppe hatten wir ein Telegram-Group, also praktisch ein Group-Chat mit allen Künstlern infolge der Pandemie. Und Ken Okuhishis Beitrag zu der Manifesto zum Beispiel ist den Ausdruck seines Textbeitrags zu diesem Group-Chat mit allen Künstlern, wo er praktisch als Kind von Immigrants in den Staaten seine Geschichte erzählt, wie das Maskentragen auch in Amerika immer schon als Asiate, dass das schon damals eine rassistische Lesart hatte und er als Asiate oft in Grippenzeiten Maske getragen hat, aber es nicht so oft machen konnte, wie es er gerne gemacht hätte, weil das kulturfremd war und dem immer rassistisch begegnet wurde. Es gibt die Arbeit von Marc-Camille Chamowitz, der in den Mitte der 70er Jahren derzeit ist und durch eine Lungenerkrankung überhaupt seit März sein Haus nicht mehr verlassen kann, der eigentlich das ganze Cantini-Museum, eine Installation für das ganze Cantini-Museum machen sollte, mit dem wir 2 Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben, der dieses dann aber absagen musste, weil natürlich seine physische Beteiligung oder Präsenz dazu nötig war, aber jetzt eine Sequenz von Filmen gemacht hat, die über seine konkrete Isolation in London erzählen.
Und wie würden Sie Ihre digitale Strategie beschreibender Manifesta, hat die sich nochmal dann geändert angesichts der Pandemie?
Wir haben dadurch ich in London, Katja in Moskau und Alia viel schon vorher über digitale Wege kommuniziert. Aber natürlich werden Installationsprozesse mit Künstlern global durch FaceTime oder andere Technologien derzeit gemacht werden müssen, was manchmal funktioniert und manchmal natürlich auch Hindernisse oder natürlich auch den ganzen Prozess sehr verlangsamen. Mhm. Aber man lernt auch, wie viel dann doch möglich ist. Ja?
Aber die künstlerische Identität dieser Manifesta ist nicht beeinträchtigt.
Ich glaube nicht, weil vieles, was wir vorher gedanklich angelegt haben, als eine Welt in Krise, vor der Krise, und dann kam die Krise, insofern hat die Krise nur hervorgebracht, was eh schon in den Strukturen, in den Gedanken, in der Architektur, in der Konzeption der Biennale angelegt war.
Kurator Stefan Kalmer von der Manifesta, die heute in Marseille eröffnet hat unter schwierigen Bedingungen. Mehr zu dieser Kunstbiennale unter deutschlandfunkkultur.de. Dort auch ein weiteres Gespräch mit der Direktorin der Manifesta und ein paar Hintergründe und Details, wie sich diese Kunstausstellung in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter verändern wird und auch noch einmal größer wird. Wir gehen ins Theater. Die erste reguläre Corona-Theatersaison startet mit allen Einschränkungen, aber wieder mit Bühne und Schauspielerinnen und Schauspielern, Besucher, Live-Momenten. Das Gorki-Theater in Berlin geht schon sehr früh an den Start und eröffnet die Saison mit einem Stück, das viel mit der Hauptstadt zu tun hat, Berlin-Oranienplatz. Für alle Nicht-Berlin-Kenner, das ist in Kreuzberg. Erinnert aber natürlich an Berlin-Alexanderplatz. Über diesen Abend von Hakan Savaş-Mitschan wollen wir reden mit Barbara Behrendt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Für Sie als Kritikerin war das heute Abend, bevor wir über das Stück reden, war das die zweite Premiere unter Corona-Bedingungen. Sie waren gestern schon in der Berliner Volksbühne. Wie kann man sich das vorstellen, da heute Abend im Gorki-Theater?
Es ist schon befremdlich, muss man sagen. Also heute waren es 95 Zuschauer statt, ich glaube, 450. Gestern waren wir bei 130 im Vergleich zu 800. Es ist so wahnsinnig ausgedünnt, dass man sich wirklich fühlt wie auf einer Probebühne oder wie bei einer Generalprobe. Und vor allen Dingen bei den Premieren sitzen ja auch hauptsächlich Kritiker und geladene Gäste drin. Also das normale Publikum, die Publikumsreaktion, gerade jetzt auch am Gorki heute Abend, das ja eigentlich so lebt davon, dass die Zuschauer mitgehen, dass da was rüberkommt. Kommt von der Bühne auch zu den Schauspielern nach oben. Das fehlt schon sehr. Und das ist irgendwie, obwohl man sich freut, dass es wieder Theater gibt, auch traurig.
Das ist ja kein vollständiger Theaterabend, oder?
Nee, es fehlt einfach was. Es ist was anderes, wenn da der Bienenstock summt und brummt und die Leute sich freuen und man einfach so diese konkreten Reaktionen viel deutlicher spürt.
Auch auf der Bühne sieht man da, dass da auf Abstand geachtet wird, werden
ja,
muss?
Ja, das merkt man schon. Also an der Volksbühne waren es gestern auch tatsächlich Masken, die so wie Halsbänder, Banditenhalsbänder getragen wurden. Heute waren es dann eher so die angedeuteten Umarmungen in der Kreuzberger Community, wo dann der andere immer sagt, nee, geh mal auf Abstand und können wir nicht und so. Passt natürlich zur Inszenierung, aber ja, man muss aufpassen.
Über die reden wir jetzt. Die Hauptperson heißt Can und die stellt sich hier in einer Szene, die sie mitgebracht haben, selber vor. Also als Modemacher stellt er sich hier vor. Wer ist dieser Can? Wirklich?
Er macht tatsächlich Mode, aber hat nicht so wahnsinnig viel Glück mit seinem eigenen Label und ist eigentlich ja ein Kleinkrimineller, der es dann eher mit Fake-Kleidung, mit Fake-Gianni Versace-Klamotten geschafft hat und dadurch eben auch eher zum großen Geld gekommen ist, zumindest zu einem bisschen Geld. Und jetzt ist er aber einen Tag vor seinem Aufenthalt im Gefängnis. Er wurde tatsächlich erwischt bei diesen Fake-Produktionen und muss jetzt für 5 Jahre in die JVA Tegel. Und ja, an diesem Tag, bevor er in den Knast muss, macht er diese Reise durch Berlin. Es ist eine Art Stationendrama, wo er einfach nochmal tatsächlich die Menschen besucht, die ihm in seinem Leben wichtig waren. Nicht nur Freunde, Familie, sondern tatsächlich auch Kindheitsfreunde, Ex-Freundinnen. Es ist dann wirklich so eine wehmütige Reise durch Berlin. Und er überlegt sich auch, ob er tatsächlich in den Knast gehen will oder ob er vielleicht am nächsten Tag einfach nach Istanbul fliegt. Es wird auch nicht wirklich ausgesprochen.
Also sein Unrechtsbewusstsein ist nicht wirklich weit entwickelt, oder?
Nee, so weit ist es dann doch wieder nicht. Also er bewegt sich immer zwischen schon Unrechtsbewusstsein, aber auch diesem Gefühl von, dass er ja auch tatsächlich es schwer gehabt hat als Arbeiterkind, postmigrantisches Arbeiterkind in Kreuzberg, der auch schon immer für seinen Namen diskriminiert wurde, sich deswegen ja auch Gianni nennt. Und dazwischen bewegt er sich so ein bisschen. Das ist ein cooler Typ.
Selbstmitleidig?
Ah, ja, immer hart an der Grenze. Also ich finde sowieso, dass die Inszenierung selbst sehr an der Grenze zur Sentimentalität, auch ein bisschen zum Kitsch hin sich bewegt, weil die Bilder, die wir da sehen, die Hakan Savaş-Mitschan als Film aufgezeichnet hat, also 70% der Aufführungen sind bestimmt Filmbilder, die wir auf der Bühne sehen.
Groß projiziert auf die Bühne.
Groß auf die Bühne projiziert, genau. Die sind schon ganz anders als bei Dublins Alexanderplatz. Eine sehr wehmütige, schöne, idyllische Reise durch dieses Berlin. Also wenn man nicht Berlin sowieso schon liebt, dann nach dieser Inszenierung.
Was sind das für Bilder?
Das sind, man sieht zum Beispiel den Urbanhafen in Kreuzberg, man sieht die Admiralbrücke, man sieht den Görlitzer Park und überall ist es Sommer, die Sonne scheint, Menschen sitzen rum und picknicken, dann wird es langsam Abend, man sieht, wie Menschen Spaß haben, wie Multikulti auf der Straße funktioniert. Und
dazu diese coolen Jazz-Sounds, die wir im Hintergrund
ganz gehört, genau.
Die mit Live-Musik auf der Bühne?
Mit Live-Musik auf der Bühne, das ist auch ganz wichtig. Also die Musik ist eigentlich, spielt, würde ich sagen, fast die Hauptrolle an diesem Abend. Jörg Gollasch hat die komponiert, ganz fantastische Jazz-Kombo-Songs sind es. Vier Menschen stehen da auf der Bühne. Und das gibt der ganzen Inszenierung eben auch die Atmosphäre, also dieses laid-back, relaxed Jazz-Gefühl trägt eben auch dazu bei, dass es eigentlich sowas sehr Wehmütiges, Abschiedshaftes hat, ganz anders als jetzt so ein Geisterbahn-Moloch durch die Stadt gefahren, wie bei Dublin jetzt wäre.
Also keine starken Konflikte, nicht etwa auch, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es Einsichten in die türkische Community gibt, vielleicht auch Familienkonflikte mit den Freunden, mit der Situation, in der er sich da befindet.
Weniger, würde ich sagen. Also es geht viel mehr um die Frage nach den eigenen Träumen, nach den eigenen Chancen, wie die sich entwickelt haben. Also gerade, weil es ja eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Ex-Freundin, die Freunde aus der Kindheit.
Hat wenig mit dem Migrantischen zu tun, oder?
Das sind schon auch Menschen, die in dieser Arbeiterklasse aufgewachsen sind. Aber ich finde, es geht fast mehr um Klassismus. Es geht viel mehr um die Frage, mit wie viel Geld, in welchen Verhältnissen sind wir aufgewachsen, als was habe ich für eine Nationalität. Was ich eigentlich auch ganz spannend und ganz interessant daran finde. Aber es ist eben eine Reise in die Vergangenheit, wo Can aber eben auch sieht, dass andere Menschen mit denselben Bedingungen eigentlich auch was geworden sind. Seine Ex-Freundin hat eine Eigentumswohnung gekauft, sein früherer Kumpel hat einen Jazzclub gegründet. Die haben es auch alle nicht leicht gehabt. Aber da kommt er dann, glaube ich, schon ein bisschen ins Nachdenken. Und es ist eben immer die Frage, wie sehr lassen sich die eigenen Träume dann mit Mitte 30 noch verwirklichen. Und ich glaube, dass auch diese Reise in die Vergangenheit und diese Erinnerungsgeschichten ganz viel auch mit dem Film zu tun haben, der da erzählt wird, weil die Schauspieler, während die Filme gezeigt werden, auf der Bühne stehen und sich quasi selbst beim Spielen zugucken. Das heißt, man ist immer so ein bisschen wie, ich stehe neben mir und sehe mir bei meinem eigenen Leben zu und überlege mir, wie das da gerade läuft.
Das ist Teil 1 einer Trilogie, das soll dann noch weitergehen mit anderen Orten in der Stadt. Könnte das aufgehen?
Das ist die Frage. Also ich glaube, wenn man der Abend heute ist auf jeden Fall offen ausgegangen. Man weiß nicht genau, geht Can wirklich ins Gefängnis, geht er nicht ins Gefängnis? Da gab es so einen Cliffhanger am Ende, ob er jetzt geht oder nicht. Daran könnte man natürlich
anknüpfen. Bleiben Sie dran, das heißt Teil 2.
Auch das sehr filmisch, wirklich wie eine Serie auch aufgebaut. Aber wenn man denn diese Geschichte weiter erzählen möchte von Can, dann müsste man da wirklich auch ein bisschen mehr Tempo und vielleicht auch ein bisschen mehr Dramatik dann doch reinbringen.
Sagt Barbara Behrendt, die aus dieser Premiere kommt mit dem Stück von Hakan Savaş-Mitschan, das er auch selbst inszeniert hat. Berlin-Oranienplatz am Gorki-Theater in Berlin. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
Kurz vor der Premiere ihres Bühnenwerks Seven Deaths of Maria Callas hat sich die Performance-Künstlerin Marina Abramović gegen die strenge Begrenzung der Zuschauerzahlen bei Kulturveranstaltungen ausgesprochen. Bei der Uraufführung ihres Werkes am 1. September in der Bayerischen Staatsoper werden nur 200 Zuschauer zugelassen bei mehr als 2000 verfügbaren Plätzen. Das sei so wenig, dass man die Zuschauer von der Bühne aus nicht sehe, sagte Abramović. Es sei schrecklich, vor einem leeren Theater zu performen. In Bayern sind unabhängig von der Größe des Veranstaltungsortes momentan nur maximal 200 Zuschauer erlaubt. In anderen Bundesländern gilt diese strenge Deckelung nicht. Die mit Spannung erwartete Inszenierung sollte eigentlich schon im April auf die Bühne kommen. Wegen der Einschränkung im Zuge der Corona-Pandemie konnte der Termin aber nicht eingehalten werden. Sechs Werke des deutschen Künstlers Anselm Kiefer aus dem Ludwig-Museum in Koblenz sind wieder in Deutschland. Vor rund einem Jahr waren die Kunstwerke bei einer Ausstellung in China verschwunden. Nach Informationen des Südwestrundfunks wurden sie in dieser Woche aus China ausgeflogen und befinden sich aktuell am Flughafen Köln-Bonn, wo sie vom Zoll kontrolliert werden. Schon im Januar waren die Werke in einer Lagerhalle in Shenzhen wieder aufgetaucht. Ein chinesisches Museum weigerte sich allerdings, sie herauszugeben. Christian Giese Kessler.
Entscheidend beteiligt an der Rückkehr der Werke war offenbar ein Galerist aus Hamburg. Er sei in den letzten Monaten immer wieder nach China geflogen und habe dort Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Es habe eine Reihe von Missverständnissen gegeben, die nun aus dem Weg geräumt seien. Die Stadt Koblenz hat die Rückgabe der Werke inzwischen bestätigt. Mit den Werken Kiefers waren auch zahlreiche Werke anderer deutscher Künstler im Wert von über 300 Millionen Euro verschwunden. Anselm Kiefer gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern nach dem Zweiten Weltkrieg.
Provenienzforscher haben erste Einblicke in ein Projekt zur NS-Raubkunst am Museum für angewandte Kunst in Köln gegeben. Das Museum präsentierte einen vergoldeten Renaissance-Becher, dessen Geschichte nun weitgehend aufgeklärt werden konnte. Er sei die Initialzündung zu dem Mitte Juli gestarteten Projekt zur Provenienzforschung gewesen, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird, sagte die Leiterin der Dokumentation des Museums Nuray Amrain. Der Becher aus dem 16. Jahrhundert sei in den Fokus geraten, als ein Kunsthistoriker sich mit den Hinterglasmalereien auf dem Objekt beschäftigt hatte, hieß es. Dabei sei aufgefallen, dass der Becher im Inventarbuch zunächst als Ankauf, dann als Schenkung des Luzerner Kunsthändlers Theodor Fischer ausgewiesen war. Fischer gilt als eine der zentralen Figuren des Handels mit NS-Raubkunst in der Schweiz. Im Rahmen des zweijährigen Forschungsprojektes an dem Kölner Museum soll die Herkunft von knapp 400 Objekten untersucht werden, die zwischen 1933 und 1944 in das Museum gelangten, darunter Porzellan, Gläser und Möbel.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Wir gehen jetzt nach Hamburg. Über zwei Wochen im August, das ist immer Zeit für das Sommerfestival auf Kampnagel, dem großen Kulturzentrum, das so viel Verschiedenes bietet und beim Sommerfestival traditionell auf die Bandbreite achtet. Wir haben Tanz, Musik, Theater, Performance, Kunst, Kinderprogramm. Es bricht eigentlich immer aus allen Nähten und ist zugänglich für alle. Ach ja, das waren Zeiten, wo man da zu Hunderten noch einfallen konnte und dicht beieinander stand. Aber auch unter den aktuellen Bedingungen findet das Sommerfestival auf Kampnagel statt. Natürlich mit Abstand, deutlich weniger Leuten und viel Digitalem. Heide Soltau hat die letzten 2,5 Wochen für uns beobachtet. Jetzt das letzte Wochenende und wie sollte es anders sein? An einem Videochat sind Sie auch nicht vorbeigekommen. Sie kommen gerade aus einer ganz besonderen Zoom-Performance. Was war das?
Body of Knowledge hieß die und es war wie immer bei Zoom-Konferenzen, erstmal gab es Probleme mit der Technik und dann ging es los. Es waren Anrufe, die ich machen musste über WhatsApp mit australischen Jugendlichen. Auf dem Bildschirm erschienen hübsche rosa Wolken. Ansonsten habe ich mit Jugendlichen gesprochen, die dann wissen wollten, wie wir den Lockdown verbracht haben und dann mich gefragt haben, ob ich einen Gegenstand aus meiner Teenager-Zeit in meinem Zimmer habe. Habe ich nicht und was ich damit an Gedanken verbinde. Und wir haben philosophiert über Berufswahl, über wie man sein Ich findet und über Freundschaft und Liebe und wie wir das leben. Und ich habe ein Geschenk bekommen, eine Schlafmaske. Ich glaube, das ist aus Plüsch.
Über die Ferne eine Schlafmaske.
Eine Schlafmaske. Ja. Nein, die habe ich auch wirklich bekommen.
Ah, die haben sie vorher geschickt
Post
bekommen.
Nach Hause. Ja. Mhm. Also es war nett, aber warum soll ich mich mit Jugendlichen in Australien unterhalten? Das war nett, verschiedene Gespräche. Ich musste die Performance unterbrechen. Vielleicht kommt jetzt noch das ganz Tolle.
Weil sie ins Radio mussten.
Weil ich ins Radio musste zu ihnen. Also ich lobe mir doch die Live-Veranstaltung, auch wenn sie nur die halbe Freude bieten, weil es eben mit weniger Publikum stattfindet.
Ja, also diese besondere Zoom-Konferenz ist offenbar künstlerisch, ich sag mal so, nicht wirklich aufgegangen, aber Sie haben ja schon gesagt, die Live-Veranstaltung, also das, was vor Ort stattfindet, da gibt es ja einiges auch bei diesem Sommerfestival. Das teilt sich ja so ein bisschen auf in digitalen und in den analogen Teil. Da gab es heute Abend eine Choreografie von Marlene Montero Freitasch über das Böse. Was ist denn das Böse da bei ihr?
Das ist eine ganz großartige Performance. Das Böse, das bedeutet ja mehr. Böse, Schmerz, Kummer, Leid, all das bringt sie in ihren verschiedenen Bedeutungen auf die Bühne. Und wichtig ist dieser Zusatz, Embriages Divina, also göttliche Trunkenheit, göttlicher Rausch. Und das meint jetzt also nicht den lieben Gott, sondern den strengen Herrscher, der seinen Rausch auslebt. Und das ist ein ziemlich düsterer Abend, der spielt, man sieht Volleyballspieler hinter einem Zaun und vorne posiert ein Wachmann mit Knarre. Und das ist schon ein Setting, was mir zumindest mich unbehaglich gemacht hat. Und als die dann raus dürfen, die Volleyballspieler, posieren die sich auf eine Tribüne und dort, ja, was machen sie da? Spielen sie mit Papier. Sie machen mit Papier, bauen sie Häuser, die dann wieder kaputt gemacht werden, indem wir Geräusche hören von Flugzeugen. Ich habe da die Assoziation gehabt von Bomben. Also das, dann spielen die mit einer Kunstsprache. Wir hören seltsame Geräusche, sie bewegen sich seltsam, die Marlene Montero Freitasch hat auch eine Versehrte auf der Bühne, die keine Beine hat, aber die wird ganz normal, ganz selbstverständlich in das Geschehen integriert. Die spielt die Königin. Dieses Stück spielt mit so vielen Bildern, Kafkaesk, und bringt mir ja eine bedrohliche Szenerie nahe und ja, macht mir Angst, und mich hat das sehr an Gemälde von Giorgio de Chirico haben die mich erinnert, und ich denke, dass damit hat sie wirklich was ganz Großes versucht, und es ist ihr, wie ich finde, auch gelungen, so einen Assoziationsraum aufzufächern. Ganz anders als diese koreanische Choreografie von Yaha Ko, die ja auch noch zu sehen war in den letzten Tagen.
Das ist doch der, dem es auch öfter so, sag ich mal, um Durchökonomisierung unserer Gesellschaft geht. Das ist ein wichtiges Thema für ihn. Damit war er ja, glaube ich, auch schon auf Kampnagel. Ne?
Damit war er auf Kampnagel. Und der hat immer Reiskocher mit auf der Bühne. Die sprechende Reiskocher. Dieses Mal hatte er einen Reiskocher mit und einen Kassettenrekorder, mit dem er die Stimme seiner Großmutter uns nahegebracht hat. Ansonsten sitzt er allein auf der Bühne, und wir haben auch einen Bildschirm, wo grobkörnige Filme drüber laufen. Es soll um den westlichen Einfluss auf die koreanische Kultur und damit auch auf die Theaterszenerie gehen. Von Korea habe ich wenig gesehen. Es ging um die sehr berührende Erzählung der dement werdenden Großmutter und die Wichtigkeit von Vergangenheit für die Zukunft. Ich fand das ganz berührend und ganz nett, aber es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, sag ich mal.
Vielleicht noch ein abschließendes Wort über das, was Sie generell in den letzten 2,5 Wochen gesehen haben. Wir können nicht auf jedes Einzelne eingehen, aber ist dieses Sommerfestival auf Kampnagel unter diesen ganz besonderen Bedingungen dennoch aufgegangen?
Also das, glaube ich, kommt auf den Blick an. Also wenn im Garten, der Garten spielt eine große Rolle, wenn da gute Musikgruppen aufgetreten sind, dann kam Stimmung auf. Auch mit den wenigen mit wenigen Zuschauern. Wenn es nicht so war, und das gab es durchaus, dann war das doch von der Stimmung her sehr, sehr gedämpft. Es war in den Hallen, an Vorstellungen gab es durchaus sehr schöne Sachen. Mein Highlight, mein persönliches Highlight war Lullaby for Scavenger, Wiegenlied für Aasfresser von Kim Noble aus Großbritannien, der mit dem Tod seines Vaters und mit dem Tod von Tieren spielt, muss man sagen, dass er das kontrastierend zusammen auf die Bühne bringt, unter anderem eine Rolle spielt, eine Made. Das war skurril, das war berührend, weil er die Frage des Todes gestellt hat. Und es war ein Blick auf die Welt, der mir gefallen hat. Ganz klein, aber fein gearbeitet. Mhm. Und natürlich großartig war die Eröffnung. Florentina Holzinger mit ihrer großen Tanzperformance. Das ist schon ein großes Erlebnis gewesen. Und ansonsten, ja, konnte man sich auf Kampnagel aufhalten. Es fehlte der, sage ich mal, der große Kick,
ja,
außerhalb der Vorstellung.
Heide Soltau mit einem Rückblick auf dieses Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg unter ganz besonderen Bedingungen. Vielen Dank. Und immer zum Goethe-Geburtstag geht es eigentlich nach Weimar, wo das Goethe-Institut seine höchste Auszeichnung verleiht. Aber diesmal ist es naheliegenderweise eher ortlos. Das Netz ist die Bühne für, ja, diesen renommierten Preis, die Goethe-Medaille, die diesmal nach Bolivien, Südafrika und England gingen. Henry Bernhard hat diese außergewöhnliche Verleihung für uns beobachtet.
Die Moderatorin Karin Helmstedt steht allein im Park, im Hintergrund unscharf die Weimarhalle, wo im letzten Jahr die Goethe-Medaillen verliehen wurden. Aber die Weimarhalle bleibt am diesjährigen Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes leer.
Das Gleiche lässt uns in Ruhe. Aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht. Weise Worte von Johann Wolfgang von Goethe, dem Giganten der deutschen Literatur. Und irgendwie passt das in unsere Zeit, wenn uns unvorhersehbare Ereignisse dazu zwingen, neue, kreative Lösungen zu finden.
Digitaler Festakt, nennen sie es, produziert von der Deutschen Welle. Doch sie haben sich wirklich Mühe gegeben, beim Goethe-Institut die Verleihung der Goethe-Medaillen ansprechend, unterhaltsam und kurzweilig zu gestalten. Mit professioneller Kameraarbeit, gut geschnittenen Kurzfilmen über die drei Preisträger, mit Musikeinspielungen. Dennoch fühlt sich die knappe Stunde länger an als die sonst üblichen über 2 Stunden im Weimarer Stadtschloss. Festlichkeit und Pathos brauchen Zeit, brauchen Publikum und funktionieren eben doch eher an auratischen Orten als im Livestream. Weshalb es wohl gut war, dass das Goethe-Institut auf eben dieses Pathos verzichtet und eine Moderatorin eingesetzt hat, Karin Helmstedt, die sonst eher für Lifestyle und Sportberichterstattung steht.
Dieses Jahr steht die Preisvergabe unter dem Motto Widerspruch ertragen, der Ertrag des Widerspruchs. Es ist ein Plädoyer für Vielfalt, denn aus Widersprüchen entstehen oft fruchtbare Erkenntnisse.
Alle 3 Preisträger wurden, und dies durchaus in der Tradition der vergangenen Jahre, in kurzen Einspielern vorgestellt. Elvira Esbejo-Aika begann als Weberin, die traditionelle und zeitgenössische Muster und Techniken kombinierte.
2013 übernimmt die Künstlerin, Forscherin und Musikerin das Museum für Ethnographie und Folklore in La Paz und krempelt erwartungsgemäß den ganzen Betrieb um. Moderne Präsentationsformen für die traditionelle Kunst aus unterschiedlichen Ländern. Das Museum gilt heute als eine der wichtigsten Kulturinstitutionen in Bolivien.
Nach dem Sturz von Präsident Morales 2019 musste Elvira Espejo-Aika ihren Posten räumen. So ist die Goethe-Medaille auch als Ermutigung zu verstehen. Die Laudatio auf Ian McEwan hielt Franziska Augstein. Sie pries den britischen Schriftsteller für seinen wachen Blick auf Deutschland und die Welt, für seine aktuellen Themen wie Klimawandel und Neoliberalismus und für den liebevollen Umgang mit seinen Charakteren.
Most of them are not quite able to live up to their own standards.
Die meisten könnten ihren Ansprüchen an sich selbst nicht gerecht werden. Sie neigten dazu, an sich selbst zu scheitern. Die Kluft zwischen dem, wie jemand sein möchte, und dem, wie die Person tatsächlich agiere, das sei der Raum, in dem Ian McEwans Humor sich entfalte, sagte Franziska Augstein, aufgezeichnet wie auch die anderen Laudatoren vor den Kolonnaden an der Alten Nationalgalerie in Berlin. Die südafrikanische Schriftstellerin, Verlegerin, Journalistin und Kuratorin Sukiswa Rana ist die erste afrikanische Frau, die mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde.
Ich kämpfe für Afrika und für Frauen. Das erzählen auch meine Bücher. Alles dreht sich um die Frage der Identität. Ich schreibe für Leser, aber noch mehr für Leute, die Lesen langweilig finden. Denen sage ich, ha, ich habe ein Buch für dich. Lies eine Seite und dann sag nochmal, es sei langweilig.
Sie setzte sich ein für die Stimmen der Schriftstellerinnen in Afrika und leiste wertvolle kulturelle Vernetzungsarbeit zwischen Afrika und Europa, die sie zum Vorbild einer ganzen Generation in ihrem Land werden lasse, sagte ihre Laudatorin Zoe Beck.
So Kiswawena helps ensure that stories from an entire continent are heard.
Sue Kiswawena sorge mit dafür, dass die Geschichten eines ganzen Kontinents gehört würden. Sie trage sie in die Welt, über die Grenzen und trage damit dazu bei, dass der literarische Kanon der westlichen Schulen und Universitäten nicht mehr nur vorwiegend weiß und männlich sei. Am Ende des einstündigen Livestreams stand die inzwischen obligatorische Skype-Konferenz. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, sprach mit den drei Preisträgern über den Einfluss der Corona-Pandemie auf Politik, Wirtschaft und Kultur, über die Folgen des Kolonialismus, über Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Interessantes Resümee: Corona habe den Austausch über die Grenzen hinweg verstärkt und nicht etwa geschwächt.
So, I think you believe in art. This is the answer. Thank you very much, all of you. Bye-bye.
Thank you. Goodbye.
Thank you very much.
Thank you.
Die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts unter Corona-Bedingungen. So, was schreiben denn die Feuilletons morgen? Ulrike Timm hat sie gelesen.
Eigentlich sollte ich etwas schreiben über das, was die Welt bewegt oder zurzeit nicht genug bewegt, den Klimawandel. Dazu hat Altmeister Volker Schlöndorff gerade einen neuen Film in der Pipeline, kommt aber Corona-bedingt nicht weiter. Und deshalb schreibt er in der Frankfurter Allgemeinen eben doch über sein Metier und seine Liebe, das Kino. Das leidet unter den augenblicklich möglichen Besucherzahlen, unter verschobenen Filmstarts, unter Streaming sowieso. Trotzdem ist Schlöndorff nicht allzu bange. Immer hätten Menschen Orte gesucht und gebraucht, um etwas gemeinsam zu erleben. Das waren Theater und Konzertsaal für die einen, der Fußballplatz für die anderen und Kino war ein Ort für alle, schreibt Schlöndorff in der FAZ. War, also imperfekt. Die digitalen Technologien haben neue Formen des Erzählens hervorgebracht, nicht zuletzt der Serien, die eine ganze Generation dem Kino entfremdet haben. Schlöndorff bekennt, selbst seriensüchtig zu sein und ist sich doch sicher, der Fortsetzungsroman hat auch nicht die gesamte Belletristik hinweggefegt und, wenn der Vergleich stimmt, wird es auch wieder Bergmanns und Fellinis geben, Antonionis und De Sicas, Formans und Fassbinders, die Filme machen, von denen jeder ein Einzelstück ist und die eine große Leinwand und den geschlossenen Raum mit anderen brauchen, um mit dem Publikum zu kommunizieren. So ist weder der Autorenfilm noch das Kino tot. Beide werden nur von einer neuen Generation neu erfunden werden. Unsere Sehnsucht hinterlässt eine nie zu schließende Marktlücke. Schlöndorffs optimistisch-realistische Emphase finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen. Seine Blechtrommelverfilmung kommt zum 40. Oscar-Jubiläum neu restauriert ins Kino und die Taz hat aus diesem Anlass mit Katharina Thalbach gesprochen, die als junge Schauspielerin damals mitmachte. Für die sogenannte Brausepulver-Szene, berühmt und damals ziemlich skandalös wegen des großen erotischen Prickelns im Bauchnabel und darunter, für die Brausepulver-Szene gäbe es heute ganz sicher Intimitätskoordinatoren, meint die Taz. Dazu Thalbach, hä? Intimitätskoordinatoren? Nee, das regle ich lieber selber. Dazu brauche ich keinen Koordinator, das klingt auch sehr sperrig. Ich habe mich nie überrennen lassen. Vom Film zum Buch, auch nicht totzukriegen, schon weil man es mit sich alleine erleben kann. Derzeit boomt vor allem das Sachbuch. Ein Grund könnte das Bedürfnis nach Wissen in einer Zeit der alternativen Fakten und Fake News sein. Das hofft die Welt. Verleger Jonathan Beck, der kompakt gefasste Sachbücher zu verschiedensten Themen herausgibt, ergänzt eher nüchtern. Ein anderer Grund könnte sein, dass die buchaffine Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht und sich in ihrer neuen Freizeit auch guten Sachbüchern widmet. Da geht der Roman von Samantha Schweblin, dem sich die Taz ausführlich widmet, doch ganz andere Wege. Ferngesteuerte Plüschtiere bestimmen die Welt. Nach 252 Seiten versteht man genau, warum Menschen ihre Privatsphäre aufgeben, um sich auf dieses schräge Spiel einzulassen, meint die Taz und titelt »Überwachen und Kuscheln«. Eine Seite weiter würde die gleiche Überschrift auch zum Bild passen. Lauter Fledermäuse, eng aneinander gekuschelt, aber echte, keine Plüschtiere. Die Fledermaus hat ein PR-Problem, bedauert Heiko Werning. Immer müsse sie herhalten für billige Schockmomente in Vampirfilmen. Vor allem aber ihr Lebensraum werde knapp. Und so bringt die Taz eine Hymne auf das kleine Vieh und freut sich auf die 24. Europäische Fledermausnacht an diesem Wochenende, auch wenn die zentrale Festveranstaltung der Bad Night Corona-bedingt ausfalle. Auch das habe sein Gutes, so die Taz. Vielleicht lernen wir daraus ja, den Fledermäusen nicht mehr zu sehr auf den Pelz zu rücken.
Es gibt immer mehr Kunst, die wirklich kaum noch zu unterscheiden ist von Aktivismus. Es gibt auch viel Kunst, die sieht aus wie Sozialarbeit. Es gibt Kunst, die sieht aus wie Care-Arbeit. Also das geht immer weiter. Aber auf der anderen Seite lernt, glaube ich, auch das Publikum, dass das möglich ist. Und auch die Institutionen lernen das. Und irgendwann wird man die Frage auch gar nicht mehr stellen. Also es ist eine Frage, die eigentlich relativ stereotyp wiederholt wird. Ist das jetzt noch Kunst oder ist das keine Kunst? Und ich glaube, irgendwann ist das einfach nicht mehr interessant, sondern dann schaut man wieder darauf, was ist eigentlich der Inhalt und interessiert uns das jetzt gerade oder nicht.
Würden Sie es denn begrüßen, als jemand, der sich auf dem Kunstmarkt sehr gut auskennt, dass Kunst tatsächlich etwas politisch bewegen, etwas verändern kann?
Es ist immer toll, wenn man das Gefühl hat, dass Kunst wirklich was verändern kann, weil das Museum oder beziehungsweise der Kunstbetrieb ist ja auch so eine Art Experimentierraum, ist so ein Schutzraum, wo auch viele Sachen erstmal ausprobiert werden können, die ich persönlich sehr interessant und gut finde und wo auch so ein bisschen was ausgeglichen wird, wo man sagt, okay, also vielleicht in den öffentlichen Institutionen oder in den so wirklichen politischen System finden manche Sachen gerade nicht statt, die fehlen aber und die sind dann in der Kunst. Insofern finde ich das toll, wenn die Kunst sich da ausprobieren kann.
Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol Kunstmagazins, nachdem also der britische Streetart-Künstler Banksy nicht nur ein Boot für Seenotretter finanziert hat, sondern es auch gestaltet hat mit seinem neuesten Werk. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Und wir bleiben bei der Kunst und gehen nach Marseille. Leider nur per Internetleitung, weil hinfahren ist gerade schwierig. Dort hat heute die Kunstbiennale Manifesta eröffnet, die immer an einem anderen Ort in Europa stattfindet, letztens in Palermo vor 2 Jahren, von wo wir auch schon ausführlich berichtet haben mit einer eigenen Sendung. Diesmal haben wir einen der Kuratoren also per Internetleitung erreicht. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen, Stefan Kalmer. Und ich habe ihn zunächst nach dem lokalen Engagement der Manifesta gefragt. Das hat sie ja auch schon in Palermo bewiesen, wo lokale Initiativen mit Randgruppen unterstützt worden sind oder leere Paläste bespielt wurden. Wie lokal ist diese Manifesta in Marseille verankert, habe ich ihn gefragt.
Die Tatsache zum Beispiel ist ja einfach die zurzeit, dass keiner reisen kann. Also dass selbst nationaler innerhalb Frankreichs oder internationaler Kunsttourismus sozusagen gar nicht möglich ist. Und daher zum Beispiel heute die Eröffnung wirklich erstmal nur von lokalen Besuchern wahrgenommen werden konnte. Und es ist natürlich auch eine Biennale, die den Anspruch hat, durch die lokalen Probleme zu den globalen Problemen zu sprechen.
Also eigentlich passt ja dieses Lokale, dieses Verwurzelte, dieses Regionale sehr stark zu Manifesta. Ne? Das ist doch eine Kunstbiennale, das hat man ja auch schon in Palermo vor 2 Jahren erlebt, wo sie das letzte Mal war, die ja immer stark auch in das Stadtgefüge eingreift, lokale Akteure vor Ort auch anspricht, auch die Grenzen der Kunst überwindet. Wie zeigt sich das diesmal in Marseille?
Wir sind ja ein bisschen selbstkritischer innerhalb der Institution Manifesta rangegangen und haben uns immer gefragt, wird denn hier nicht vielleicht auch manchmal doch in der Vergangenheit das Lokale zum Spektakel gemacht und damit lokale Probleme eigentlich immer auch nur lokalisiert und nicht unbedingt das, was wir Trétignon, also im Französischen oder auf Deutsch den Bindestrich nennen, Verbindungen zwischen sehr spezifisch lokalen Problemen zu globalen hergestellt. Und damit wird immer nur das Lokale in Isolation zum Globalen gesehen. Und unser Anspruch für die 13. Manifesta in Marseille ist eben, durch das Lokale auch das Globale zu sehen und zu vermeiden, dass man sowas wie lokales Spektakel aus einer Biennale macht, sondern mit Integrität und Sensibilität an die verschiedenen Kontexte herangeht. Deswegen hat sich das künstlerische Team zum Beispiel auch entschlossen, nicht mit leerstehenden Gebäuden zu arbeiten, sondern direkt praktisch in die Zentren von existierenden kultureller Infrastruktur zu gehen. Und Marseille ist sehr reich an Museen zum Beispiel. Und wir arbeiten innerhalb dieser Szenarien oder Plots, wie wir sie nennen, mit sechs verschiedenen Museen in Marseille, was eigentlich für die Manifeste ein Novum ist, weil Manifeste oft neue Orte gesucht hat als vielmehr existierende Orte.
Welche Themen greifen Sie da auf? Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele für uns, die Themen, die Manifesta jetzt tatsächlich stark aufgreift in Marseille?
Ein Thema, was heute eröffnet wurde, ist das Heim oder das Zuhause. Und wenn wir uns die Welt Prä-Pandemie und während der Pandemie angucken, ist natürlich das Zuhause einerseits die Isolation, die wir alle erfahren haben. Es gibt dann aber auch viele, viele, die überhaupt kein Zuhause haben oder die durch die Pandemie im Risikobereich des Zuhauses oder ein Zuhause zu haben gebracht wurden. Und Zuhause oder ein Heim, ein Wohnort, ist natürlich auch die Voraussetzung, um bestimmte soziale Beziehungen zu üben oder zu lernen. Und die Prekarität, die wir global erfahren, was den prekären Wohnungsmarkt, den wir alle derzeit erfahren, und Wohnung natürlich auch als Voraussetzung, eben soziale Beziehungen zu üben. Und natürlich durch diese Prekarität, die durch Ökonomie und durch den Virus, der die harschen Strukturen einer Ökonomie, die letztendlich unsustainable ist, aufzeigt, und natürlich viele Leute an den Rand der Existenz eines Zuhauses gebracht hat und wir ausgerechnet in einer Wohnung oder beziehungsweise einem Haus, einer bourgeoisen Villa, die erste Etappe der sechs Etappen der Manifeste 13 installieren beziehungsweise präsentieren, fragt natürlich auch danach, welches Haus wird hier präsentiert. Das ist eine Sammlung, hauptsächlich späte 18. Jahrhundert Kunst, die der Stadt gestiftet wurde. Und die Frage für uns war immer so, inwiefern, welche Geschichten eines Stadtbilds werden hier nicht repräsentiert? Welche Stimmen kommen hier nicht vor? Und daher die Frage auch für uns immer, wenn wir mit Institutionen oder kulturellen Institutionen, aber auch kulturelle Institutionen als Metapher verstanden arbeiten, die Frage ist, wie können wir daran arbeiten, kollektiv, diese Institution wirklich repräsentativ für eine Stadt wie Marseille zu machen.
Weil Sie sagen, zu Hause und so etwas wie Heimat vielleicht sogar oder so, eine Wohnung, ein Haus, wo man sich behütet fühlen könnte, ist etwas Privilegiertes, sicherlich auch im internationalen Kontext. Gleichzeitig war und ist Marseille immer auch ein Ort des Exils, der Flucht. Wir kennen das auch aus den frühen 40er Jahren, wo viele Exilanten versucht haben, in Marseille dann über den Hafen dort nach Amerika zu kommen. Ein Ort der Auswanderung, jetzt auch wieder in den letzten Jahren auch ein Ort für Geflüchtete. Kommt das denn vor bei der Manifesta?
Es gibt einen ganz zentralen Ort, das heißt das Refuge. Also weil eben, wie Sie gerade sagten, in den frühen 40er Jahren gab es hier eine Villa, die hieß Villa Herbel. Die wurde geleitet oder beziehungsweise gehörte einem amerikanischen Journalisten und der hat viele Resistenzkämpfer, Intellektuelle, jüdische Intellektuelle, gefälschte oder auch richtige Papiere besorgt, die dann über Marseille in die Amerikas emigriert sind. Und es war eine relativ illustre Truppe von Walter Benjamin, der dann aber nicht bleiben wollte in der Villa Herbel, sondern dann weiter ins Baskenland wanderte. Aber Marcel Duchamp, Max Ernst, Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss, die alle zusammen in dieser Villa teilweise gelebt haben, um auf ihre Pässe und dadurch die Ausreise zu warten. Und das wird thematisiert in dem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, in einer Folgeetappe der verschiedenen Plots am 11. September.
Und wie wird sich diese Manifesta denn in den nächsten Wochen überhaupt entfalten können, auch angesichts der Corona-Situation? Sie haben es ja schon erwähnt und ich habe es auch schon kurz gesagt, dass es eben alles schrittweise, etappenweise öffnen wird. Sind Sie zuversichtlich, dass das alles auch so funktionieren kann angesichts einer volatilen Pandemiesituation?
Ist es ja dann immer doch erstaunlich, wie viel es dann doch möglich ist, ohne dass man physisch vor Ort sein muss. Natürlich gibt es auch ganz konkrete Fälle, wo wir mit Künstlern gearbeitet haben, wo es einfach unmöglich wäre, die während der Pandemie zu fragen, zu reisen, weil sie zum Beispiel zu alt sind und es ein zu hohes Gesundheitsrisiko wäre. Und man dann natürlich entweder neue Arbeiten konzipiert mit den neuen Konditionen und verschiedene Künstler wie zum Beispiel Marc-Camille Chamowitz, aber auch Ken Okuhishi ganz direkt darauf reagiert haben mit ihren Arbeiten.
Und wie? Wie zeigt sich das?
Als Gruppe hatten wir ein Telegram-Group, also praktisch ein Group-Chat mit allen Künstlern infolge der Pandemie. Und Ken Okuhishis Beitrag, der zu der Manifesto zum Beispiel ist, den Ausdruck seines Textbeitrags zu diesem Group-Chat mit allen Künstlern, wo er praktisch als Kind von Immigrants in den Staaten seine Geschichte erzählt, wie das Maskentragen auch in Amerika immer schon als Asiate, dass das schon damals eine rassistische Lesart hatte und er als Asiate oft in Grippenzeiten Maske getragen hat, aber es nicht so oft machen konnte, wie es er gerne gemacht hätte, weil das kulturfremd war und dem immer rassistisch begegnet wurde. Es gibt die Arbeit von Marc-Camille Chamowitz, der in den Mitte der 70er Jahren derzeit ist und durch eine Lungenerkrankung überhaupt seit März sein Haus nicht mehr verlassen kann, der eigentlich das ganze Cantini-Museum, eine Installation für das ganze Cantini-Museum machen sollte, mit dem wir 2 Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben, der dieses dann aber absagen musste, weil natürlich seine physische Beteiligung oder Präsenz dazu nötig war, aber jetzt eine Sequenz von Filmen gemacht hat, die über seine konkrete Isolation in London erzählen.
Und wie würden Sie Ihre digitale Strategie beschreiben, der Manifesto? Hat die sich nochmal dann geändert angesichts der Pandemie?
Wir haben dadurch ich in London, Katja in Moskau und Alia viel schon vorher über digitale Wege kommuniziert, aber natürlich werden Installationsprozesse mit Künstlern global durch FaceTime oder andere Technologien derzeit gemacht werden müssen, was manchmal funktioniert und manchmal natürlich auch Hindernisse oder natürlich auch den ganzen Prozess sehr verlangsamen. Mhm. Aber man lernt auch, wie viel dann doch möglich ist. Ja?
Aber die künstlerische Identität dieser Manifesta ist nicht beeinträchtigt.
Ich glaube nicht, weil vieles, was wir vorher gedanklich angelegt haben, als eine Welt in Krise, vor der Krise, und dann kam die Krise. Insofern hat die Krise nur hervorgebracht, was schon in den Strukturen, in den Gedanken, in der Architektur, in der Konzeption der Biennale angelegt war.
Kurator Stefan Kalmer von der Manifesta, die heute in Marseille eröffnet hat unter schwierigen Bedingungen. Mehr zu dieser Kunstbiennale unter deutschlandfunkkultur.de. Dort auch ein weiteres Gespräch mit der Direktorin der Manifesta und ein paar Hintergründe und Details, wie sich diese Kunstausstellung in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter verändern wird und auch noch einmal größer wird. Wir gehen ins Theater. Die erste reguläre Corona-Theatersaison startet mit allen Einschränkungen, aber wieder mit Bühne und Schauspielerinnen und Schauspielern, Besucher, Live-Momenten. Das Gorki-Theater in Berlin geht schon sehr früh an den Start und eröffnet die Saison mit einem Stück, das viel mit der Hauptstadt zu tun hat, Berlin-Oranienplatz. Für alle Nicht-Berlin-Kenner, das ist in Kreuzberg. Erinnert aber natürlich an Berlin-Alexanderplatz. Über diesen Abend von Hakan Savaş-Mitschan wollen wir reden mit Barbara Behrendt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Für Sie als Kritikerin war das heute Abend, bevor wir über das Stück reden, war das die zweite Premiere unter Corona-Bedingungen. Sie waren gestern schon in der Berliner Volksbühne. Wie kann man sich das vorstellen, da heute Abend im Gorki-Theater?
Es ist schon befremdlich, muss man sagen. Also heute waren es 95 Zuschauer statt, ich glaube, 450. Gestern waren wir bei 130 im Vergleich zu 800. Es ist so wahnsinnig ausgedünnt, dass man sich wirklich fühlt wie auf einer Probebühne oder wie bei einer Generalprobe. Und vor allen Dingen bei den Premieren sitzen ja auch hauptsächlich Kritiker und geladene Gäste drin. Also das normale Publikum, die Publikumsreaktion, gerade jetzt auch am Gorki heute Abend, das ja eigentlich so lebt davon, dass die Zuschauer mitgehen, dass da was rüberkommt. Kommt von der Bühne auch zu den Zuschauern, zu den Schauspielern nach oben. Das fehlt schon sehr. Und das ist irgendwie obwohl man sich freut, dass es wieder Theater gibt, auch traurig.
Das ist kein vollständiger Theaterabend, oder?
Nee, es fehlt einfach was. Es ist was anderes, wenn da der Bienenstock summt und brummt und die Leute sich freuen und man einfach so diese konkreten Reaktionen viel deutlicher spürt.
Auch auf der Bühne sieht man da, dass da auf Abstand geachtet wird, werden muss?
Ja, das merkt man schon. Also an der Volksbühne waren es gestern auch tatsächlich Masken, die so wie Halsbänder, Banditenhalsbänder getragen wurden. Heute waren es dann eher so die angedeuteten Umarmungen in der Kreuzberger Community, wo dann der andere immer sagt, nee, geh mal auf Abstand und können wir nicht und so. Passt natürlich zur Inszenierung, aber ja, man muss aufpassen.
Über die reden wir jetzt. Die Hauptperson heißt Chan und die stellt sich hier in einer Szene, die sie mitgebracht haben, selber vor. Als Modemacher stellt er sich hier vor. Wer ist dieser Chan? Wirklich?
Er macht tatsächlich Mode, aber hat nicht so wahnsinnig viel Glück mit seinem eigenen Label und ist eigentlich ein Kleinkrimineller, der es dann eher mit Fake-Kleidung, mit Fake-Gianni Versace-Klamotten geschafft hat und dadurch eben auch eher zum großen Geld gekommen ist, zumindest zu einem bisschen Geld. Und jetzt ist er aber einen Tag vor seinem Aufenthalt im Gefängnis. Er wurde tatsächlich erwischt bei diesen Fake-Produktionen und muss jetzt für 5 Jahre in die JVA Tegel. Und ja, an diesem Tag, bevor er in den Knast muss, macht er diese Reise durch Berlin. Es ist eine Art Stationendrama, wo er einfach nochmal tatsächlich die Menschen besucht, die ihm in seinem Leben wichtig waren. Nicht nur Freunde, Familie, sondern tatsächlich auch Kindheitsfreunde, Ex-Freundinnen. Es ist dann wirklich so eine wehmütige Reise durch Berlin. Und er überlegt sich auch, ob er tatsächlich in den Knast gehen will oder ob er vielleicht am nächsten Tag einfach nach Istanbul fliegt. Es wird auch nicht wirklich ausgesprochen.
Also sein Unrechtsbewusstsein ist nicht wirklich weit entwickelt, oder?
Nee, so weit ist es dann doch wieder nicht. Also er bewegt sich immer zwischen schon Unrechtsbewusstsein, aber auch diesem Gefühl von, dass er ja auch tatsächlich es schwer gehabt hat als Arbeiterkind, postmigrantisches Arbeiterkind in Kreuzberg, der auch schon immer für seinen Namen diskriminiert wurde, sich deswegen ja auch Gianni nennt. Und dazwischen bewegt er sich so ein bisschen. Das ist ein cooler Typ.
Selbstmitleidig?
Ja, immer hart an der Grenze. Also ich finde sowieso, dass die Inszenierung selbst sehr an der Grenze zur Sentimentalität, auch ein bisschen zum Kitsch hin sich bewegt, weil die Bilder, die wir da sehen, die Hakan Savaşmican als Film aufgezeichnet hat, also 70% der Aufführung sind bestimmt Filmbilder, die wir auf der Bühne sehen.
Groß projiziert auf die Bühne?
Auf die Bühne projiziert, genau. Die sind schon ganz anders als bei Dublins Alexanderplatz. Eine sehr wehmütige, schöne, idyllische Reise durch dieses Berlin. Also wenn man nicht Berlin sowieso schon liebt, dann nach dieser Inszenierung.
Was sind das für Bilder?
Das sind, man sieht zum Beispiel den Urbanhafen in Kreuzberg, man sieht die Admiralbrücke, man sieht den Görlitzer Park und überall ist es Sommer, die Sonne scheint, Menschen sitzen rum und picknicken, dann wird es langsam Abend, man sieht, wie Menschen Spaß haben, wie Multikulti auf der Straße funktioniert. Und
dazu diese coolen Jazz-Sounds, die wir im Hintergrund gehört
haben. Ganz genau.
Mit Live-Musik auf der Bühne?
Mit Live-Musik auf der Bühne, das ist auch ganz wichtig. Also die Musik ist eigentlich, spielt, würde ich sagen, fast die Hauptrolle an diesem Abend. Jörg Gollasch hat die komponiert, ganz fantastische Jazz-Kombo-Songs sind es. 4 Menschen stehen da auf der Bühne. Und das gibt der ganzen Inszenierung eben auch die Atmosphäre, also dieses laid-back, relaxed Jazz-Gefühl. Trägt eben auch dazu bei, dass es eigentlich so was sehr Wehmütiges, Abschiedshaftes hat, ganz anders als jetzt so ein Geisterbahn-Moloch durch die Stadt gefahren, wie bei Dublin jetzt wäre.
Also keine starken Konflikte, nicht etwa auch, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es Einsichten in die türkische Community gibt, vielleicht auch Familienkonflikte mit den Freunden, mit der Situation, in der er sich da befindet.
Weniger, würde ich sagen. Also es geht viel mehr um die Frage nach den eigenen Träumen, nach den eigenen Chancen, wie die sich entwickelt haben. Also gerade, weil es ja eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Ex-Freundin, die Freunde aus der Kindheit.
Das hat wenig mit dem Migrantischen zu tun, oder?
Das sind schon auch Menschen, die in dieser Arbeiterklasse aufgewachsen sind. Aber ich finde, es geht fast mehr um Klassismus. Es geht viel mehr um die Frage, mit wie viel Geld, in welchen Verhältnissen sind wir aufgewachsen, als was habe ich für eine Nationalität. Was ich eigentlich auch ganz spannend und ganz interessant daran finde. Aber es ist eben eine Reise in die Vergangenheit, wo Can aber eben auch sieht, dass andere Menschen mit denselben Bedingungen eigentlich auch was geworden sind. Seine Ex-Freundin hat eine Eigentumswohnung gekauft, sein früherer Kumpel hat einen Jazzclub gegründet. Die haben es auch alle nicht leicht gehabt. Aber da kommt er dann, glaube ich, schon ein bisschen ins Nachdenken. Und es ist eben immer die Frage, wie sehr lassen sich die eigenen Träume dann mit Mitte 30 noch verwirklichen. Und ich glaube, dass auch diese Reise in die Vergangenheit und diese Erinnerungsgeschichten ganz viel auch mit dem Film zu tun haben, der da erzählt wird, weil die Schauspieler, während die Filme gezeigt werden, auf der Bühne stehen und sich quasi selbst beim Spielen zugucken. Das heißt, man ist immer so ein bisschen wie, ich stehe neben mir und sehe mir bei meinem eigenen Leben zu und überlege mir, wie das da gerade läuft.
Das ist Teil 1 einer Trilogie, das soll dann noch weitergehen mit anderen Orten in der Stadt. Könnte das aufgehen?
Das ist die Frage. Also ich glaube, wenn man der Abend heute ist auf jeden Fall offen ausgegangen. Man weiß nicht genau, geht Can wirklich ins Gefängnis, geht er nicht ins Gefängnis? Da gab es so einen Cliffhanger am Ende, ob er jetzt geht oder nicht. Daran könnte man natürlich
anknüpfen. Bleiben Sie dran, das heißt Teil 2.
Auch das sehr filmisch, wirklich wie eine Serie auch aufgebaut. Aber wenn man denn diese Geschichte weiter erzählen möchte von Can, dann müsste man da wirklich auch ein bisschen mehr Tempo und vielleicht auch ein bisschen mehr Dramatik dann doch reinbringen.
Sagt Barbara Behrendt, die aus dieser Premiere kommt mit dem Stück von Hakan Savaş Miçan, das er auch selbst inszeniert hat. Berlin Oranienplatz am Gorki-Theater in Berlin. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.
Und die hat Oliver Thoma.
Kurz vor der Premiere ihres Bühnenwerks Seven Deaths of Maria Callas hat sich die Performance-Künstlerin Marina Abramović gegen die strenge Begrenzung der Zuschauerzahlen bei Kulturveranstaltungen ausgesprochen. Bei der Uraufführung ihres Werkes am 1. September in der Bayerischen Staatsoper werden nur 200 Zuschauer zugelassen bei mehr als 2000 verfügbaren Plätzen. Das sei so wenig, dass man die Zuschauer von der Bühne aus nicht sehe, sagte Abramović. Es sei schrecklich, vor einem leeren Theater zu performen. In Bayern sind unabhängig von der Größe des Veranstaltungsortes momentan nur maximal 200 Zuschauer erlaubt. In anderen Bundesländern gilt diese strenge Deckelung nicht. Die mit Spannung erwartete Inszenierung sollte eigentlich schon im April auf die Bühne kommen. Wegen der Einschränkung im Zuge der Corona-Pandemie konnte der Termin aber nicht eingehalten werden. 6 Werke des deutschen Künstlers Anselm Kiefer aus dem Ludwig-Museum in Koblenz sind wieder in Deutschland. Vor rund einem Jahr waren die Kunstwerke bei einer Ausstellung in China verschwunden. Nach Informationen des Südwestrundfunks wurden sie in dieser Woche aus China ausgeflogen und befinden sich aktuell am Flughafen Köln-Bonn, wo sie vom Zoll kontrolliert werden. Schon im Januar waren die Werke in einer Lagerhalle in Shenzhen wieder aufgetaucht. Ein chinesisches Museum weigerte sich allerdings, sie herauszugeben. Christian Giese Kessler.
Entscheidend beteiligt an der Rückkehr der Werke war offenbar ein Galerist aus Hamburg. Er sei in den letzten Monaten immer wieder nach China geflogen und habe dort Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Es habe eine Reihe von Missverständnissen gegeben, die nun aus dem Weg geräumt seien. Die Stadt Koblenz hat die Rückgabe der Werke inzwischen bestätigt. Mit den Werken Kiefers waren auch zahlreiche Werke anderer deutscher Künstler im Wert von über 300 Millionen Euro verschwunden. Anselm Kiefer gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern nach dem Zweiten Weltkrieg.
Provenienzforscher haben erste Einblicke in ein Projekt zur NS-Raubkunst am Museum für angewandte Kunst in Köln gegeben. Das Museum präsentierte einen vergoldeten Renaissance-Becher, dessen Geschichte nun weitgehend aufgeklärt werden konnte. Er sei die Initialzündung zu dem Mitte Juli gestarteten Projekt zur Provenienzforschung gewesen, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird, sagte die Leiterin der Dokumentation des Museums Nuray Amrain. Der Becher aus dem 16. Jahrhundert sei in den Fokus geraten, als ein Kunsthistoriker sich mit den Hinterglasmalereien auf dem Objekt beschäftigt hatte, hieß es. Dabei sei aufgefallen, dass der Becher im Inventarbuch zunächst als Ankauf, dann als Schenkung des Luzerner Kunsthändlers Theodor Fischer ausgewiesen war. Fischer gilt als eine der zentralen Figuren des Handels mit NS-Raubkunst in der Schweiz. Im Rahmen des zweijährigen Forschungsprojektes an dem Kölner Museum soll die Herkunft von knapp 400 Objekten untersucht werden, die zwischen 1933 und 1944 in das Museum gelangten, darunter Porzellan, Gläser und Möbel.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Das ist wieder Musik von Gregory Porter. Die Musik kommt heute Nacht von dem Mann, der sich von seiner ballonartigen Wollmütze einfach nicht trennen will, egal wie warm. Nun ja, sein Markenzeichen, und der Mann darf alles tragen bei dieser Stimme. Das war Gregory Porter von seinem neuen Album, das war Mr. Holland. Und wir gehen jetzt nach Hamburg. Über zwei Wochen im August, das ist immer Zeit für das Sommerfestival auf Kampnagel, dem großen Kulturzentrum, das so viel Verschiedenes bietet und beim Sommerfestival traditionell auf die Bandbreite achtet. Wir haben Tanz, Musik, Theater, Performance, Kunst, Kinderprogramm. Es bricht eigentlich immer aus allen Nähten und ist zugänglich für alle. Ach ja, das waren Zeiten, wo man da zu Hunderten noch einfallen konnte und dicht beieinander stand. Aber auch unter den aktuellen Bedingungen findet das Sommerfestival auf Kampnagel statt. Natürlich mit Abstand, deutlich weniger Leuten und viel Digitalem. Heide Soltau hat die letzten 2,5 Wochen für uns beobachtet. Jetzt das letzte Wochenende, und wie sollte es anders sein? An einem Videochat sind Sie auch nicht vorbeigekommen. Sie kommen gerade aus einer ganz besonderen Zoom-Performance. Was war das?
Body of Knowledge hieß die, und es war wie immer bei Zoom-Konferenzen, erstmal gab es Probleme mit der Technik und dann ging es los. Es waren Anrufe, die ich machen musste über WhatsApp mit australischen Jugendlichen. Auf dem Bildschirm erschienen hübsche rosa Wolken. Ansonsten habe ich mit Jugendlichen gesprochen, die dann wissen wollten, wie wir den Lockdown verbracht haben, und dann mich gefragt haben, ob ich einen Gegenstand aus meiner Teenagerzeit in meinem Zimmer habe ich nicht und was ich damit an Gedanken verbinde. Und wir haben philosophiert über Berufswahl, über wie man sein Ich findet und über Freundschaft und Liebe und wie wir das leben. Und ich habe ein Geschenk bekommen, eine Schlafmaske. Ich glaube, das ist... aus Plüsch.
Über Ferne, über die Ferne eine Schlafmaske.
Eine Schlafmaske. Nein, die habe ich auch wirklich bekommen.
Ah, die haben sie vorher geschickt bekommen.
Nach Hause. Ja. Mhm. Also es war nett, aber warum soll ich mich mit Jugendlichen in Australien unterhalten? Das war nett, verschiedene Gespräche. Ich musste die Performance unterbrechen. Vielleicht kommt jetzt noch das ganz Tolle.
Weil sie ins Radio mussten.
Weil ich ins Radio musste zu ihnen. Also ich lobe mir doch die Live-Veranstaltung, auch wenn sie nur die halbe Freude bieten, weil es eben mit weniger Publikum stattfindet.
Ja, also diese besondere Zoom-Konferenz ist offenbar künstlerisch, ich sag mal so, nicht wirklich aufgegangen, aber Sie haben ja schon gesagt, die Live-Veranstaltung, also das, was vor Ort stattfindet, da gibt es ja einiges auch bei diesem Sommerfestival. Das teilt sich ja so ein bisschen auf in digitalen und in den analogen Teil. Da gab es heute Abend eine Choreografie von Marlene Montero Freitasch über das Böse. Was ist denn das Böse da bei ihr?
Das ist eine ganz großartige Performance. Das Böse, das bedeutet ja mehr. Böse, Schmerz, Kummer, Leid, all das bringt sie in ihren verschiedenen Bedeutungen auf die Bühne. Und wichtig ist dieser Zusatz, Embriages Divina, also göttliche Trunkenheit, göttlicher Rausch. Und das meint jetzt also nicht den lieben Gott, sondern den strengen Herrscher, der seinen Rausch auslebt. Und das ist ein ziemlich düsterer Abend, der spielt, man sieht Volleyballspieler hinter einem Zaun und vorne posiert ein Wachmann mit Knarre. Und das ist schon ein Setting, was mir zumindest unbehaglich gemacht hat. Und als die dann raus dürfen, die Volleyballspieler, posieren die sich auf eine Tribüne und dort... Ja, was machen Sie da? Spielen Sie mit Papier. Sie machen mit Papier, bauen Sie Häuser, die dann wieder kaputt gemacht werden, indem wir Geräusche hören von Flugzeugen. Ich habe da die Assoziation gehabt von Bomben. Also das, dann spielen die mit einer Kunstsprache. Wir hören seltsame Geräusche. Sie bewegen sich seltsam. Die Marlene Montero Freitasch hat auch eine Versehrte auf der Bühne, die keine Beine hat, aber die wird ganz normal, ganz selbstverständlich in das Geschehen integriert. Die spielt die Königin. Dieses Stück spielt mit so vielen Bildern, kafkaesk, und bringt mir ja eine bedrohliche Szenerie nahe und ja, macht mir Angst, und mich hat das sehr an Gemälde von Giorgio de Chirico haben die mich erinnert, und ich denke, dass damit hat sie wirklich was ganz Großes versucht, und es ist ihr, wie ich finde, auch gelungen, so einen Assoziationsraum aufzufächern. Ganz anders als diese koreanische Choreografie von Yaha Ko, die ja auch noch zu sehen war in den letzten Tagen.
Das ist doch der, dem es auch öfter so, sage ich mal, um Durchökonomisierung unserer Gesellschaft geht. Das ist ein wichtiges Thema für ihn. Damit war er ja, glaube ich, auch schon auf Kampnagel. Ne?
Damit war er auf Kampnagel. Und der hat immer Reiskocher mit auf der Bühne. Die sprechende Reiskocher. Dieses Mal hatte er einen Reiskocher mit und einen Kassettenrekorder, mit dem er die Stimme seiner Großmutter uns nahegebracht hat. Ansonsten sitzt er allein auf der Bühne, und wir haben auch einen Bildschirm, wo grobkörnige Filme drüber laufen. Es soll um den westlichen Einfluss auf die koreanische Kultur und damit auch auf die Theaterszenerie gehen. Von Korea habe ich wenig gesehen. Es ging um die sehr berührende Erzählung der dement werdenden Großmutter und die Wichtigkeit von Vergangenheit für die Zukunft. Ich fand das ganz berührend und ganz nett, aber es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, sage ich mal.
Vielleicht noch ein abschließendes Wort über das, was Sie generell in den letzten 2,5 Wochen gesehen haben. Wir können nicht auf jedes Einzelne eingehen, aber ist dieses Sommerfestival auf Kampnagel unter diesen ganz besonderen Bedingungen dennoch aufgegangen?
Also das, glaube ich, kommt auf den Blick an. Also wenn im Garten, der Garten spielt eine große Rolle, wenn da gute Musikgruppen aufgetreten sind, dann kam Stimmung auf. Auch mit den wenigen Zuschauern. wenn es nicht so war, und das gab es durchaus, dann war das doch von der Stimmung her sehr, sehr gedämpft. Es war in den Hallen, an Vorstellungen gab es durchaus sehr schöne Sachen. Mein Highlight, mein persönliches Highlight war Lullaby for Scavenger, Wiegenlied für Aasfresser von Kim Noble aus Großbritannien, der mit dem Tod seines Vaters und mit dem Tod von Tieren spielt, muss man sagen, dass er das kontrastierend zusammen auf die Bühne bringt, unter anderem eine Rolle spielt, eine Made. Das war skurril, das war berührend, weil er die Frage des Todes gestellt hat. Und es war ein Blick auf die Welt, der mir gefallen hat. Ganz klein, aber fein gearbeitet. Mhm. Und natürlich großartig war die Eröffnung. Florentina Holzinger mit ihrer großen Tanzperformance. Das ist schon ein großes Erlebnis gewesen. Und ansonsten, ja, konnte man sich auf Kampnagel aufhalten. Es fehlte der große Kick,
ja,
außerhalb der Vorstellung.
Heide Soltau mit einem Rückblick auf dieses Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg unter ganz besonderen Bedingungen. Vielen Dank. Und immer zum Goethe-Geburtstag geht es eigentlich nach Weimar, wo das Goethe-Institut seine höchste Auszeichnung verleiht. Aber diesmal ist es naheliegenderweise eher ortlos. Das Netz ist die Bühne für diesen renommierten Preis, die Goethe-Medaille, die diesmal nach Bolivien, Südafrika und England gingen. Henry Bernhard hat diese außergewöhnliche Verleihung für uns beobachtet.
Die Moderatorin Karin Helmstedt steht allein im Park, im Hintergrund unscharf die Weimarhalle, wo im letzten Jahr die Goethe-Medaillen verliehen wurden. Aber die Weimarhalle bleibt am diesjährigen Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes leer.
Das Gleiche lässt uns in Ruhe. Aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht. Weise Worte von Johann Wolfgang von Goethe, dem Giganten der deutschen Literatur. Und irgendwie passt das in unsere Zeit, wenn uns unvorhersehbare Ereignisse dazu zwingen, neue, kreative Lösungen zu finden.
Digitaler Festakt nennen sie es, produziert von der Deutschen Welle. Doch sie haben sich wirklich Mühe gegeben, beim Goethe-Institut die Verleihung der Goethe-Medaillen ansprechend, unterhaltsam und kurzweilig zu gestalten. Mit professioneller Kameraarbeit, gut geschnittenen Kurzfilmen über die drei Preisträger, mit Musikeinspielungen. Dennoch fühlt sich die knappe Stunde länger an als die sonst üblichen über 2 Stunden im Weimarer Stadtschloss. Festlichkeit und Pathos brauchen Zeit, brauchen Publikum und funktionieren eben doch eher an auratischen Orten als im Livestream. Weshalb es wohl gut war, dass das Goethe-Institut auf eben dieses Pathos verzichtet und eine Moderatorin eingesetzt hat, Karin Helmstedt, die sonst eher für Lifestyle und Sportberichterstattung steht.
Dieses Jahr steht die Preisvergabe unter dem Motto Widerspruch ertragen, der Ertrag des Widerspruchs. Es ist ein Plädoyer für Vielfalt, denn aus Widersprüchen entstehen oft fruchtbare Erkenntnisse.
Alle 3 Preisträger wurden, und dies durchaus in der Tradition der vergangenen Jahre, in kurzen Einspielern vorgestellt. Elvira Esbejo-Aika begann als Weberin, die traditionelle und zeitgenössische Muster und Techniken kombinierte.
2013 übernimmt die Künstlerin, Forscherin und Musikerin das Museum für Ethnographie und Folklore in La Paz und krempelt erwartungsgemäß den ganzen Betrieb um. Moderne Präsentationsformen für die traditionelle Kunst aus unterschiedlichen Ländern. Das Museum gilt heute als eine der wichtigsten Kulturinstitutionen in Bolivien.
Nach dem Sturz von Präsident Morales 2019 musste Elvira Espejo-Aika ihren Posten räumen. So ist die Goethe-Medaille auch als Ermutigung zu verstehen. Die Laudatio auf Ian McEwan hielt Franziska Augstein. Sie pries den britischen Schriftsteller für seinen wachen Blick auf Deutschland und die Welt, für seine aktuellen Themen wie Klimawandel und Neoliberalismus und für den liebevollen Umgang mit seinen Charakteren.
Most of them are not quite able to live up to their own standards.
Die meisten könnten ihren Ansprüchen an sich selbst nicht gerecht werden. Sie neigten dazu, an sich selbst zu scheitern. Die Kluft zwischen dem, wie jemand sein möchte, und dem, wie die Person tatsächlich agiere, das sei der Raum, in dem Ian McEwans Humor sich entfalte, sagte Franziska Augstein, aufgezeichnet wie auch die anderen Laudatoren vor den Kolonnaden an der Alten Nationalgalerie in Berlin. Die südafrikanische Schriftstellerin, Verlegerin, Journalistin und Kuratorin Sukiswa Rana ist die erste afrikanische Frau, die mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde.
Ich kämpfe für Afrika und für Frauen. Das erzählen auch meine Bücher. Alles dreht sich um die Frage der Identität. Ich schreibe für Leser, aber noch mehr für Leute, die Lesen langweilig finden. Denen sage ich, ha, ich habe ein Buch für dich. Lies eine Seite und dann sag nochmal, es sei langweilig.
Sie setzte sich ein für die Stimmen der Schriftstellerinnen in Afrika und leiste wertvolle kulturelle Vernetzungsarbeit zwischen Afrika und Europa, die sie zum Vorbild einer ganzen Generation in ihrem Land werden lasse, sagte ihre Laudatorin Zoe Beck. Sue Kiswawana sorge mit dafür, dass die Geschichten eines ganzen Kontinents gehört würden. Sie trage sie in die Welt, über die Grenzen und trage damit dazu bei, dass der literarische Kanon der westlichen Schulen und Universitäten nicht mehr nur vorwiegend weiß und männlich sei. Am Ende des einstündigen Livestreams stand die inzwischen obligatorische Skype-Konferenz. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, sprach mit den drei Preisträgern über den Einfluss der Corona-Pandemie auf Politik, Wirtschaft und Kultur, über die Folgen des Kolonialismus, über Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Interessantes Resümee: Corona habe den Austausch über die Grenzen hinweg verstärkt und nicht etwa geschwächt.
So, I think you believe in art. This is the answer. Thank you very much, all of you. Bye-bye.
Thank you. Goodbye.
Thank you very much.
Die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts unter Corona-Bedingungen. So, was schreiben denn die Feuilletons morgen? Ulrike Timm hat sie gelesen.
Eigentlich sollte ich etwas schreiben über das, was die Welt bewegt oder zurzeit nicht genug bewegt, den Klimawandel. Dazu hat Altmeister Volker Schlöndorff gerade einen neuen Film in der Pipeline, kommt aber Corona-bedingt nicht weiter. Und deshalb schreibt er in der Frankfurter Allgemeinen eben doch über sein Metier und seine Liebe, das Kino. Das leidet unter den augenblicklich möglichen Besucherzahlen, unter verschobenen Filmstarts, unter Streaming sowieso. Trotzdem ist Schlöndorff nicht allzu bange. Immer hätten Menschen Orte gesucht und gebraucht, um etwas gemeinsam zu erleben. Das waren Theater und Konzertsaal für die einen, der Fußballplatz für die anderen und Kino war ein Ort für alle, schreibt Schlöndorff in der FAZ. War, also imperfekt. Die digitalen Technologien haben neue Formen des Erzählens hervorgebracht, nicht zuletzt der Serien, die eine ganze Generation dem Kino entfremdet haben. Schlöndorff bekennt, selbst seriensüchtig zu sein und ist sich doch sicher, der Fortsetzungsroman hat auch nicht die gesamte Belletristik hinweggefegt und, wenn der Vergleich stimmt, wird es auch wieder Bergmanns und Fellinis geben, Antonionis und De Sicas, Formans und Fassbinders, die Filme machen, von denen jeder ein Einzelstück ist und die eine große Leinwand und den geschlossenen Raum mit anderen brauchen, um mit dem Publikum zu kommunizieren. So ist weder der Autorenfilm noch das Kino tot. Beide werden nur von einer neuen Generation neu erfunden werden. Unsere Sehnsucht hinterlässt eine nie zu schließende Marktlücke. Schlöndorffs optimistisch-realistische Emphase finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen. Seine Blechtrommelverfilmung kommt zum 40. Oscar-Jubiläum neu restauriert ins Kino und die Taz hat aus diesem Anlass mit Katharina Thalbach gesprochen, die als junge Schauspielerin damals mitmachte. Für die sogenannte Brausepulver-Szene, berühmt und damals ziemlich skandalös wegen des großen erotischen Prickelns im Bauchnabel und darunter, für die Brausepulver-Szene gäbe es heute ganz sicher Intimitätskoordinatoren, meint die Taz. Dazu Thalbach, hä? Intimitätskoordinatoren? Nee, das regle ich lieber selber. Dazu brauche ich keinen Koordinator, das klingt auch sehr sperrig. Ich habe mich nie überrennen lassen. Vom Film zum Buch, auch nicht tot zu kriegen, schon weil man es mit sich alleine erleben kann. Derzeit boomt vor allem das Sachbuch. Ein Grund könnte das Bedürfnis nach Wissen in einer Zeit der alternativen Fakten und Fake News sein. Das hofft die Welt. Verleger Jonathan Beck, der kompakt gefasste Sachbücher zu verschiedensten Themen herausgibt, ergänzt eher nüchtern. Ein anderer Grund könnte sein, dass die buchaffine Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht und sich in ihrer neuen Freizeit auch guten Sachbüchern widmet. Da geht der Roman von Samantha Schweblin, dem sich die Taz ausführlich widmet, doch ganz andere Wege. Ferngesteuerte Plüschtiere bestimmen die Welt. Nach 252 Seiten versteht man genau, warum Menschen ihre Privatsphäre aufgeben, um sich auf dieses schräge Spiel einzulassen, meint die Taz und titelt »Überwachen und Kuscheln«. Eine Seite weiter würde die gleiche Überschrift auch zum Bild passen. Lauter Fledermäuse, eng aneinander gekuschelt, aber echte, keine Plüschtiere. Die Fledermaus hat ein PR-Problem, bedauert Heiko Werning. Immer müsse sie herhalten für billige Schockmomente in Vampirfilmen. Vor allem aber ihr Lebensraum werde knapp. Und so bringt die Taz eine Hymne auf das kleine Vieh und freut sich auf die 24. Europäische Fledermausnacht an diesem Wochenende, auch wenn die zentrale Festveranstaltung der Bad Night Corona-bedingt ausfalle. Auch das habe sein Gutes, so die Taz. Vielleicht lernen wir daraus ja, den Fledermäusen nicht mehr zu sehr auf den Pelz zu rücken.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom Samstag.